ARD Sounds.
Slowfood ist für mich die größte Friedensdemonstration der Welt.
Ich möchte einfach diese Philosophie oder diese Werte nach außen tragen und dass Menschen erkennen, dass ein Lebensmittel, was auch den Körper gesund nähren soll, eine gewisse Zeit braucht zum Produzieren.
Ich sage immer, oder Slowfood sagt das auch, in dem Moment, wo du dir die Hand des Menschen vorstellen willst, der das produziert hat, ist es ein gutes Lebensmittel. Diese Region ist immer noch eine totale Randregion, wird das immer bleiben. Es ist immer ein Geheimtipp, ja, und das passt, glaube ich, auch gut hierhin.
Lecker, lecker, man hört's schon. Wo es heute hingeht, nach Österreich, da lässt sich ausgesprochen gut essen und das auch ausgesprochen gut wieder loswerden, zum Beispiel bei einer wunderbaren Wanderung durch sagenhafte Natur. Richtig gut, genüsslich essen und sich ein bisschen bewegen, dass alles schön im Gleichgewicht bleibt. Es nennt sich Slow Food Traveling. Und wer wie ich davon träumt, der ist bei uns heute genau richtig.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Meine lieben Kollegen Anna Maron und Daniel Sprenger sind in Kärnten, haben dort einen wunderschönen Ort gefunden, an dem sie eigentlich nur Urlaub machen wollten, aber dann habe ich mich gemeldet. Ein Glück, dass die beiden eh ein Mikrofon dabei haben, also habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen zu stören bei dieser besonderen Reise. Freue mich drauf, Slow Food Travel in Kärnten, heute zwischen Hamburg und Haiti oder, Achtung, Echo, wie man in den Bergen sagt.
Grüß euch zwischen Hamburg und Haiti.
Hi Anna, hi Daniel.
Hallo, oder Servus, wie man hier sagt.
Servus, sag mal, wo steckt ihr denn gerade?
Ja, wir sind hier gerade direkt an der Gail, dem Fluss, der hier durch das ganze Tal führt und stehen hier direkt am Wasser. Ich glaube, man hört es auch ein bisschen. Es plätschert schön. Man sieht die Berge von hier aus, Wolken verhangen, aber auch da blitzt ab und an die Sonne hervor. Es sieht schon sehr malerisch aus, auch wenn es ein bisschen Hamburger Wetter ist.
Wir sind trotzdem ganz frohgemut, weil es einfach so unglaublich grün ist auch. Wir kennen diese Gegend ja nur aus dem Winter bisher mit Schnee. Und jetzt ist aber alles quasi explodiert offenbar in den letzten Wochen. Es ist so unglaublich grün in allen möglichen Schattierungen von grün.
Wir haben schon sehr viel an Flora und Fauna entdeckt, muss man sagen. Wir waren gestern auch schon für eine kleine Runde unterwegs und haben Maikäfern beim Sex zugeguckt. Das war auch schon so ein guter Einstieg ins Slow Traveling. Es ging sehr langsam da voran. Dann haben wir vierblättrige Kleeblätter gefunden, gleich vier Stück. Also besser kann es eigentlich nicht losgehen im Urlaub.
Anna, Daniel, für alle, die jetzt nicht die Landkarte aufgeschlagen vor sich liegen haben, helft uns mal kurz auf die Sprünge. Wo liegt eigentlich das Gailtal?
Ja, also wir sind im südlichsten Zipfel Österreichs, kann man sagen. Fast südwestlichster Zipfel. Und wenn wir hier über die Berge gucken, auf denen jetzt auch gerade die Sonne wieder hervorblitzt, dahinter ist dann schon direkt Italien. Also über den Berggrat geht die Grenze.
Ihr macht ein kleines Päuschen gerade, wart heute schon wandern. Warum hat es euch eigentlich nach Kärnten gezogen? Warum wolltet ihr da unbedingt hin ins Gailtal?
Ja, wir lieben einfach die Natur hier. Hier sind auch nicht so wahnsinnig viele Leute unterwegs. Also auf den Wanderungen trifft man ganz selten mal jemanden. Es ist einfach Entspannung pur, so für uns beide. Das Essen ist wahnsinnig gut, alles total frisch, alles aus der Region.
Das Obermotto ist ja Slow Food, Slow Travel. Da hat die Region quasi sich auch selbst mit so einem Markenleitbild gegeben, würde man heute sagen, als Werbeprofi. Und irgendwie kommt das an. Zum Glück bislang noch nicht bei allzu vielen Leuten, weil auf der Wanderung heute, wir sind jetzt seit 2 Stunden unterwegs, haben wir keinen einzigen anderen Wanderer, keine einzige andere Wanderin gesehen. Also das spricht eine bestimmte Klientel an, uns auf jeden Fall.
Und jetzt stelle ich mir vor euch auch ein wunderschöner Ausblick im Gailtal. Was habt ihr denn jetzt noch vor? Worauf freut ihr euch am meisten?
Also ich ganz persönlich muss sagen, dass die Wanderung hoch zum Pass auf den kleinen Pal, ein Berg, der so 1800 Meter hoch ist, mich schon seit Jahren fasziniert. Im Winter ging es immer nicht, jetzt geht's aber. Das ist nämlich dort, wo die Stellungen zwischen Österreich-Ungarn und Italien im Ersten Weltkrieg ganz dicht beieinander lagen. Kann man heute hinwandern, ist ein Freilichtmuseum und man kann dann quasi eintauchen in den Irrsinn des Schützengrabenkrieges auf einem Berg. Unfassbar absurd und es gibt wahrscheinlich noch einen ziemlich geilen Ausblick von da oben aufs Gailtal.
Also ich freue mich am meisten auf das gute Essen hier im Gailtal. Da gibt es ja jeden Tag was Neues zu entdecken. Regionale Sachen, auch Sachen aus dem Wald. Also da bin ich sehr gespannt, was es da noch so gibt die nächsten Tage.
Kleine Frage, was ich nie gedacht hätte, dass ich es mal essen werde. Philipp, hast du schon mal Maiwipfel gekostet?
Kann man das überhaupt essen?
Weißt du, was es ist?
Nö.
Das sind die kleinen, sehr, sehr hellgrünen Spitzen, die im Mai austreiben an Tannen und Fichten. Also die flauschigen kleinen Nadeln. Wusste ich nicht, dass man die essen kann, aber die waren gestern Abend im Nachtisch drin. Unfassbar, dass ich sowas mal essen werde, aber es war gut.
Tja, wie die Maiwipfel am besten geerntet werden und was man noch alles zum Essen am Wegesrand findet. Das haben sich Anna und Daniel bei einer Wanderung mit einer echten Expertin angeschaut.
Wer mit Sigrid auf ihrer wöchentlichen Wandertour irgendwo im Gailtal unterwegs ist, braucht ein bisschen Kondition. Aber nicht viel, denn sie hält gern und häufig am Wegesrand an.
Wir nehmen uns eine Fichtensprossen, weil da machen wir dann ein Baguette. Ein Fichtensprossen-Baguette. Und gesehen habe ich da unten einen Waldmeister. Den sammeln wir uns, machen wir dann einen Waldmeisterzucker und ein Waldmeister Panna Cotta.
Rausgehen in die Berge, das ist für Sigrid, man hört's, waschechte Kärntnerin, wie ein Einkauf bei Mutter Natur. Ihre Rezepte und Tipps teilt sie gern. Heute sammeln wir für den Waldworkshop, in dem wir unsere Ernte später verkochen und verbacken.
Ihr wollt jetzt nicht gleich.
Und schon geht Sigrid auf einer Wiese mit gelben Prachtblüten in die Knie. Löwenzahn. Kenner wissen, echte Vitaminbomben, wenn sie noch klein und geschlossen sind.
Das sind die richtigen Knospen.
Ja. Da muss man tief gehen. Beim
okay, ganz tief da, gehen. Ich meine, wenn wir Lust haben, können wir ja ein paar sammeln und wir können sie am Samstag einlegen.
Unscheinbar grün und im Gras versteckt steht die nächste kulinarische Attraktion. Sigrid kannte sie selbst lange nicht, bis ihr früh morgens bei der Jagd die italienischen Nachbarn auffielen.
Weil wenn wir in der Früh sind auf den Auerhorn und auf den Birkhorn gegangen, haben wir uns sehr gewundert, was Italiener um 4 in der Früh im Berg umeinander suchen und mit den Taschenlampen und was denn die tun. Dabei sammeln die den Radicchio-Mont.
Der Radicchio aus den Bergen, botanisch Alpenmilchlattig, darf in Italien nicht gesammelt werden, in Österreich schon. Doch das geht nur wenige Tage im Jahr, wenn der Schnee gerade weggetaut ist. Dann schneidet man ihn mit einem Messer sauber ab und legt ihn ein oder kostet ihn gleich roh.
Ich kann es probieren, aber da zieht es in ein neues zusammen.
Mm. Interessant.
Auch schon bitter.
Gar nicht so schlecht.
Aber lecker. Ein bisschen so wie Chicorée, nur ein bisschen frischer.
Stimmt.
Und bitterer. Aber lecker. Mm.
Im Feinkostladen kostet er 50 Euro das Gläschen. Auf unserer Tour zu einer kleinen Alm mit wunderschönem 360-Grad Alpenpanorama begegnen wir noch weiteren Schätzen, die meisten Wanderer wohl links liegen lassen. Zum Beispiel der Meisterwurz. Laut Sigrid die Wurz mit der größten Heilkraft und ehrlicherweise auch einem sehr speziellen Geschmack.
Genau.
Ui. Die ist gut für gegen alle Krankheiten quasi.
Ja, genau. Schmeckt auch wie Medizin.
Ja, ist Medizin.
Vielleicht landet die Wurz auch deswegen gern im Schnaps. Auf dem Rückweg stolpern wir auf einer Wiese fast über eine wahre Rarität. Braun und schrumpelig, rein optisch kein Appetizer. Aber Sigrids Euphorie ist ansteckend.
Morcheln, ganz was Seltenes. Das ist einer der besten Speisepilze überhaupt.
Die gibt es selten?
Ganz selten. Und schaut da, ja, gibt es ja im Frühjahr. Und da kostet ein Kilo bei euch mindestens 100 Euro.
Oh.
Schaut, da ist noch eine. Ich habe sie auch jetzt nicht gesehen. Hey, Sieg ist es, schau.
Mit gut gefülltem Sackerl geht's ab in die Workshop-Küche. Hier beweist Sigrid, dass sie den Titel Essbarer Wald nicht zum Spaß gewählt hat.
Im Winter sammle ich Rinden. Und zwar da habe ich die Haselrinde, die habe ich gerade da unten erwischt. Und diese Rinde, die tun wir jetzt rösten.
Später kommt sie in die Haselnusskekse, das Dessert. Wir sind schon etwas skeptisch, ob das schmeckt. Aber für Zweifeleien bleibt in Sigrids Küche keine Zeit. Es geht direkt weiter mit den zartgrünen Fichtensprossen fürs Baguette.
Idealerweise geht es besser, wenn man die Fichtensprossen, die was ich jetzt da zusammengeschnitten habe, schon unter den Teig mitknetet.
Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Frittiert, zermörsert im Pesto mit Zitronenabrieb oder als Deko für den Nachtisch.
Was in der Waldküche, muss ich immer dazu sagen, ganz wichtig eigentlich ist oder was ich immer sehr wichtig finde, dass man eine Mühle hat.
Damit wird erstmal die mittlerweile gedörrte Haselnussrinde für die Kekse zerkleinert und ab in den Teig damit. Waldküche ist auch immer Vorratsküche, denn alles ist Saisonware. Vom Gefrierschrank profitieren wir heute auch.
Egal, ob es jetzt Eierschwammeln sind oder die Stammpilzen, tue ich ganz viel in Öl anlaufen lassen mit ein bisschen Zwiebel und die fertige Soße dann einfrieren. Also den machen wir heute zum Beispiel eine Pilzwaffel mit den Stammpilz.
Dazu gibt's Bärlauch, Hummus und ein Waldoxymel. Honig, Essig und was der Wald vor ein paar Wochen hergegeben hat, mit Wasser aufgegossen. Ein Spritzer Zitrone, fertig. Auch die Kekse mit den Rindenbröseln und das Waldmeister Panna Cotta sind dann doch ziemlich lecker. Unsere Erkenntnis? Schnelle Küche geht auch mit Slow Food aus dem Wald. Auf einem ganz anderen Niveau kocht in der Hotelküche ein paar Meter weiter Florian Butschar. Recht frisch mit 4 Gourmillot-Hauben gekrönt.
Es war auf alle Fälle eine sehr große Freude und große Überraschung. Und wir haben das im Team sehr ausgiebig gefeiert. Nicht nur einmal, sondern mehrmals.
Natürlich kommt mit der Ehre auch Druck, von dem sich der 38-Jährige und sein Team erstmal wieder freimachen mussten.
Es war dann schon irgendwann einmal kurze Phase, wo man dann sehr viel hinterfragt und sehr viel in Frage stellt und so weiter. Und dann haben wir uns aber schon gedacht, naja, wie man die Hauben kriegt, für das, was wir bis jetzt gemacht haben. Und darum ist es halt wichtig, dass wir erstens den Standard halten und dort und da noch uns verbessern, wo wir was zum Verbessern sehen und halt immer dranbleiben.
Bodenständig trifft moderne Bioküche. So lässt sich der Stil vielleicht beschreiben. Pilzsüppchen mit Sesamöl vor dem Filet vom Geiltaler Bio-Almochsen und als Zwischengang eine Fake-Jakobsmuschel aus Kräuterseitling mit Rettich, Ingwer und Buchweizen. Und zum Dessert Kletzennudeln. Eine kärntnerisch süß-klebrige Besonderheit mit sehr ausgiebig gedörrten kleinen Birnen und viel guter brauner Butter. Florian Butschars Chefin Marianne Daberer sagt zur Auswahl der Zutaten in ihrem Hotel.
Ich sage immer, oder Slow Food sagt es auch, in dem Moment, wo du dir die Hand des Menschen vorstellen willst, der das produziert hat, ist es ein gutes Lebensmittel.
Die Vorsitzende der Slow Food Travel Region weiß, dass man für die richtigen Produzenten Überzeugungstäter braucht.
Ich glaube, man kann niemanden überreden zu sowas. Ja? Sondern die meisten, die da dabei waren, die waren von Anfang an Feuer und Flamme. Und dann kommen natürlich welche dazu, die sagen, ah, das ist doch eigentlich cool, was ihr macht. Könnte vielleicht für mich auch passen.
Klar, bei einigen Alteingesessenen kam schon das Wording Slow Food nicht ganz so gut an.
Ja, es ist halt ein englisches Wort, das ist immer per se schon mal kritisch. Ja? Es ist aber andererseits einfach eine Marke und man kann halt der Marke nicht fürs Geld umbenennen, weil ein paar nicht verstanden haben, dass das Englisch eine Weltsprache ist. Also, ja gut, aber...
Dass die Auswahl kleiner ist bei Produzenten, bei den Lebensmitteln und bei den Freizeitbeschäftigungen, das gehört zum Konzept von Slow Food Travel. Bewusst mal nichts tun, in die Gegend schauen, keine FOMO, also Angst, etwas zu verpassen.
Diese Region ist immer noch eine totale Randregion, wird das immer bleiben. Ist immer ein Geheimtipp, ja. Und das passt, glaube ich, auch gut hierhin. Also, dass da jetzt Menschenmassen einpilgern, das ist nicht, aber es hat natürlich schon einen gewissen Drive gebraucht. Ja?
Und vielleicht gehört zum Slow Food Travel auch dazu, dass hier weniger Touristen mehr davon haben. Sorgsam ausgewählte Zutaten und davon möglichst nichts wegschmeißen. Das ist in der nachhaltigen Slow Food Küche Ehrensache und gilt nicht nur für tierische Lebensmittel, wie Haubenkoch Florian Butschar zeigt.
Wir kochen hier nämlich die ganzen Gemüseabschnitte, quasi unseren Gemüse vor. Die wir halt dann für unsere Suppen, Soßen und so weiter vegetarischen Gerichte weiterverarbeiten. Karottenabschnitte, Fenchelstiele, Stangensellerie, Wurzelgemüse, Kohlrabi.
Eine nährende Brühe, die später die Basis für die Spitzenküche bildet. Langsam gekocht, versteht sich.
Anna Maron und Daniel Sprenger sind in Kärnten unterwegs. Slow Food, Essen und Wandern, das ist die Devise. Anna, Daniel, ihr seid ja gerade in der Küche. Beim Kochen muss es schnell gehen, gegessen wird eher langsam. Slow Food Traveling in Kärnten. Für alle, die sich darunter vielleicht nicht so viel vorstellen können. Da geht es ja nicht darum, möglichst langsam den Suppenlöffel zum Mund zu führen. Ne? Was genau ist damit gemeint, Slow Food?
Das habe ich Florian auch gefragt und er sagte, also vor allem sind es halt handwerkliche Produkte, die da zählen und Produkte aus der Region, die halt wirklich in Handarbeit hergestellt werden, nicht industriell. Das sind dann auch manchmal ganz, ganz kleine Betriebe, die nur ein paar Kühe haben und dann eine ganz besondere Form von geräuchertem Ricotta-Käse zum Beispiel herstellen, den es sonst nirgends gibt. Und das langsame Essen gehört dann natürlich auch dazu, aber Slow Food ist eben in erster Linie was aus der Region kommt und was mit Mühe und viel Liebe hergestellt wird.
Im Hintergrund wird was aufgeschlagen?
Nee, im Hintergrund wird, glaube ich, was gehackt. Ja, ich guck mal ganz kurz um die Ecke. Das ist tatsächlich, wenn ich mal ganz kurz gucken darf, Hier, ich glaube, das sind Zwiebeln, die hier gehackt werden, richtig?
Wir schnitzen, ja. Ja. Sorry.
Aber ganz schön schnell geschnitten. Also da muss man ein bisschen Angst um die Finger haben, aber es sieht geübt aus.
Ohne hinzugucken macht der junge Mann das.
Ich hätte richtig Angst um meine Finger.
Ich auch bei diesem Tempo, mit dem der Herr das da schneidet. Unglaublich. Er guckt nicht hin.
Sag mal, das Gailtal in Kärnten, warum ist die Gegend so toll und so geeignet für Foodies?
Ich glaube, wer hierher kommt, der schätzt dann eben das gute Essen. Das ist ja auch so ein Konzept, was, glaube ich, auch genau aus dieser Not eine Tugend gemacht hat. Dass man gesagt hat, hier ist sonst nicht viel, lasst uns doch uns auf unsere Produzenten konzentrieren und auch vor allem die vielen kleinen Betriebe, die genau auf diese Bio-Schiene oder eben auf die Slow-Food-Schiene auch gut aufspringen können.
Tja, hochwertige Zutaten, ganz frisch und nachhaltig hergestellt. Ich kann mir vorstellen, das ist auch nicht ganz günstig, oder? Gerade für die, die als Familie unterwegs sind, Bauch voll, Portemonnaie leer oder wie?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also wem das jetzt nicht so viel wert ist, wer jetzt Essen auch eher so als reine Nahrungsaufnahme sieht, das ist ja auch total in Ordnung. Aber für den ist es, glaube ich, nicht der richtige Urlaub. Es sei denn, man geht halt vielleicht dann eher in eine Ferienwohnung und sagt, von da aus kann man ja auch gut wandern und kann auch hier in schönen Gaststätten essen. Oder geht dann auch mal zum Darberer, das kann man ja zum Beispiel auch machen, oder ein anderes Restaurant eben. Also ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Modelle, so wie man daraus auch einen guten Familienurlaub machen kann. Also
es ist was Besonderes, ohne abgehoben zu sein, würde ich sagen.
Schön zusammengefasst. Millionen-Dollar-Frage, bleibt ihr denn nur in der Küche oder schafft ihr es nochmal an die frische Luft?
Wir waren schon an der frischen Luft heute, unter anderem mit dem Juniorchef waren wir bei einer Kapelle, die hoch oben auf dem Berg liegt. Und du glaubst es nicht, es ist Mitte Mai und es lag Schnee, sowohl hier im Tal als auch oben am Berg. Das war natürlich ein ganz besonderes Erlebnis, Mitte Mai nochmal durch den Schnee zu stapfen.
Kühe auf der weiß gepuderten Wiese gucken etwas verdutzt. Eine Gruppe Wanderer und das bei diesem Wetter, Nieselregen, der aus tief hängenden Wolken auf nassen Schnee fällt. Die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen, stapfen wir hinter Christian Darberer her. Eigentlich wollte der Hotelier mit seinen Gästen eine größere Tour mit Bergpanorama machen, doch die Witterung verhindert das. Statt auf große Bergtour geht es heute auf kulturhistorische Kurzstrecke, zu einem Kleinod.
Hier ist St. Helena.
Schön versteckt hier.
Ja,
in den Bäumen.
Ein handtellergroßer Schlüssel, den Christian vor der Wanderung bei der Gemeinde Dellach abgeholt hatte, sperrt die hölzerne Tür zur kleinen romanischen Kapelle im tropfnassen Wald auf.
Wenn ihr wollt, können wir über das Kirchenschiff, also man geht da hinten hinauf, oben drüber gehen und dann steigt man über den Glockenturm ab und dann hat man seinen eingemauerten Christophorus.
Über die Empore geht es in den Dachstuhl und weiter in den Kirchturm. Dort nehmen wir zunächst nicht die schmale Stiege nach oben, sondern nach unten.
Also es kann immer zwei und zwei hinuntergehen. Und unten der Platz ist relativ eng. Also man geht hinunter, dann sieht man auf der Seite das Fresko von Christophorus.
In einer Nische eingemauert befindet sich das rund 700 Jahre alte Fresko des heiligen Christophorus, des Schutzheiligen der Reisenden.
Aber er hat ein bisschen hier oben halt ein Loch im Kopf. Hat schon was rausgebrochen. Auch.
Ein lädierter Heiliger in der hintersten Ecke einer abgelegenen und normalerweise verschlossenen Kapelle. Keine große Kunst, aber gut zu wissen, dass es so etwas noch gibt. Und wenn hier sonst keiner ist.
Kann man da oben dann die Glocke läuten?
Na, wenn ihr wollt, kennt die Glocke auch läuten. Ne?
Doch erstmal gilt es, die wackelige letzte Treppe hochzukommen. Die Glocke ist durchaus laut.
Entschuldigung, ist laut am Ohr. Oh Gott, ich hatte mein Ohr wirklich direkt daneben. Ich bin auch ein bisschen empfindlich, aber ich habe sehr gute Ohren.
Du hattest sehr gute Ohren.
Ja, genau.
Nachdem jeder einmal läuten durfte, geht es wieder hinunter und durch das Kirchenschiff hinaus in die für die Jahreszeit ungewöhnliche Schneelandschaft. Das kommt im Gailtal nicht so oft vor, meint Christian Darberer.
Das ist, passiert immer wieder mal.
Ja, ist nicht ganz,
aber es ist nicht regelmäßig. Also vielleicht so alle 10 Jahre, das ist, und dann ist es ja gleich wieder weg.
Das stimmt nur bedingt, wie wir 2 Tage später feststellen. Am Plöckenpass befindet sich die Staatsgrenze zwischen Italien und Österreich. Die Berggipfel ringsum sind weiterhin mit Neuschnee bedeckt. Einen von ihnen wollen wir heute in Angriff nehmen, den kleinen Pal.
Da müssen wir rauf.
1866 Meter. Genau. Und wir sind jetzt auf 1375.
Genau, also so 500 Höhenmeter. Geht's hier durch den Wald, schlängelt sich's hoch. Soll nicht so schwer sein.
Kein Mensch ist hier am Pass zu sehen. Wegen eines Bergrutsches ist die Straße im weiteren Verlauf gesperrt. Daher gibt's keinen Durchgangsverkehr und das alte Kontrollhäuschen am Grenzposten liegt noch verlassener da als sonst.
Man kann sogar reingehen hier ins Zollhäuschen. So, hier in diesem völlig unglasten Raum. Hier saßen früher die Zöllner und haben geguckt. Einfahrt nach Italien. Ciao.
Die eine Glasscheibe ist auch schon verbrochen.
Ja. Willkommen in Kärnten. Steht dort.
Kulwitsch Peter. Und hier ist noch ein ganz großer Gedenkstein.
In Memoriam.
Der Weg von Mauthen bis zur Reichsgrenze auf den Plöckenpass wurde in den Jahren 1907 bis 1910 von österreichischen Soldaten für schweres Fuhrwerk erbaut, möge er dem friedlichen Verkehre der Nachbarländer dienen. Ja, das hat wohl nicht geklappt, ne?
Das kann man so sagen, denn 4 Jahre nachdem die Straße fertig war, brach der Erste Weltkrieg aus und der Plöckenpass sowie der gesamte Berggrat in den Karnischen Alpen waren plötzlich Frontlinie zwischen Österreich-Ungarn und Italien. Auf dem kleinen Pal sind die Stellungen am besten erhalten geblieben. Das Freilichtmuseum soll einen Einblick in die Bedingungen des alpinen Stellungskrieges vor mehr als 100 Jahren bieten. Das wollen wir uns angucken. Es geht von Beginn an steil bergauf. Gelegentlich müssen wir bei größeren Absätzen die Hände zu Hilfe nehmen. Zunächst liegt nur ab und zu mal ein bisschen Schnee. Hier auf der Sonnenseite ist er fast komplett wieder weggetaut. Plötzlich ist der angelegte Wanderweg unterbrochen. Geröll und abgebrochene Felsen türmen sich auf.
Und da sieht man auch die eingestürzte Straße, das Straßentunnelbauwerk, das völlig eingestürzt war. Das ist komplett weggehauen worden, weil ja der halbe Berg offensichtlich abgesackt ist. Ich würde auch befürworten, dass es jetzt nicht nochmal passiert. Das wäre schlecht für uns, da wir gerade an der Abbruchkante entlang gehen.
Ohne das Seil wäre die Passage nur für geübte Kletterer möglich. Aber auch mit Seil sollte man schwindelfrei und trittsicher sein, sind wir. Der Blick geht jetzt bis hinüber zu den Dolomiten. Der Weg liegt jetzt immer mal öfter im Schatten und die Teilstücke, auf denen noch ordentlich Schnee liegt, werden zahlreicher. Derweil tauchen am Wegesrand die ersten obskuren Bauwerke auf.
Und hier ist wieder eine Höhle. Es tropft in der Höhle. Es tropft durch den Karststein und oben drin ist tatsächlich Beton. Da hat jemand Beton reingekippt irgendwann mal, um das wahrscheinlich zu einer Verteidigungsposition zu machen. Da. Mhm.
Mittlerweile ist die Schneedecke durchgängig geschlossen und wir sind noch lange nicht oben. Schneeschuhe haben wir keine dabei.
Nochmal 100 Meter steil hoch.
Fühlen wir uns bereit?
Ja.
Wenn wir schon hier sind?
Dann gehen wir auch hoch. Das ist der Spirit.
Schnee wird tiefer. Hier ist clevere Interpretation gefragt. Das Schild zum Freikofel, hier zurück zum Plöckenpass, wo wir herkommen. Wo ist jetzt der richtige Weg zum kleinen Pal? Hier ist ein Schild abgefallen. Wir holen das mal aus dem Schnee. Kleiner Pal steht dran und es wird hier festgeschraubt gewesen sein. Denke ich mal. Also wird es hier weitergehen. Aber spannend, oder?
Ja.
Auch wenn man in diesem Fall die Richtung etwas interpretieren muss, die Orientierung ist hier oben nicht unser Problem. Eher das Durchkommen auf dem Hochplateau. Denn mittlerweile stecken wir des Öfteren bis weit übers Knie in Schneewehen.
Also wenn es da oben nicht besser wird, sollten wir wahrscheinlich doch umkehren.
Ja.
Hier ist mir schon sehr tief der Schnee.
Doch laut Wanderkarte dürfte es nun wirklich nicht mehr weit sein. Nur der Weg ist nicht mehr erkennbar. Dafür taucht wenige Minuten später die Berghütte auf dem Grat vor uns auf. Noch ein letztes Mal kraxeln und dann...
Wir nähern uns der Hütte. mit großen Schritten und tiefen Löchern unter dem Schritt.
Die so früh im Jahr noch geschlossene Hütte der Dolomitenfreunde ist völlig eingeschneit. An ihr ist ein Übersichtsplan aufgehängt über das Freilichtmuseum, das wir, ohne es zu merken, längst betreten haben. Alle Stellungen der Italiener und von Österreich-Ungarn sind eingezeichnet. Doch unter dem Schnee sind sie nicht auf Anhieb zu erkennen.
Das wird ein Schützengraben gewesen sein.
Wo denn?
In dem du läufst.
Ach so, ja.
Das ist ja...
Das ist ganz schön viel gemauert worden, ne?
Genau, die Stellung.
Wir verzichten aufs weitere Erkunden der Gräben und Behausungen. Einfach zu viel Schnee. Aber ein obligatorisches Erinnerungsbild muss schon sein.
Hier ist Italien, ein Fuß. Hier ist Österreich. Das muss ich fotografieren.
Wir lassen den Blick vom Grat über die Gailtaler Alpen und auf den Grünsee wirken. Ein türkisblauer Punkt inmitten des sattgrünen Tales. Gerahmt von weißbekrönten Bergriesen.
Es ist immer so absurd, sich vorzustellen, wenn an solchen malerischen Orten ein Krieg geherrscht hat. Ne? Das kann man sich einfach nicht vorstellen.
Ja, und noch unvorstellbarer, wie die hier den ganzen Winter im Schnee ausgeharrt haben, Material, Essen, Munition und alles hochgeschleppt haben. Ich meine, für uns war es jetzt ganz schön beschwerlich, bei dem bisschen Schnee im Vergleich.
Ja.
Also.
Auf dem Rückweg für uns dann wieder ganz friedliche Bergidylle. Und die Erkenntnis, dass wir hier doch nicht ganz alleine sind.
Ein Murmeltier. Es klettert den Berg hoch, wie süß.
Anna Maron und Daniel Springer sind in Kärnten unterwegs. Daniel, Anna, wo seid ihr denn jetzt gerade?
Ja, wir sind gerade in Obergail, ein Ort, der oberhalb der Gail liegt, aber nicht im Gailtal, sondern im benachbarten Lesachtal, das auch zu dieser Slow-Food-Travel-Region gehört und ja nochmal ganz eigene Überraschungen und Naturerlebnisse bietet.
Und wir sind tatsächlich hier direkt im Kuhstall, man hört es auch ein bisschen, die Damen hier sind aufgeregt.
Ich war gestern auch auf einem Hof und auf der Wiese standen schon drei junge Kühe und die waren sehr neugierig, aber auch ein bisschen vorsichtig. Ich habe mich gewundert. Es hielt sich so die Waage zwischen, na, den will ich mir mal näher angucken und was hat der vor? Ging es euch auch so oder konntet ihr schmusen?
Oh, ich habe hier mit der einen, die ließ sich ganz gern die Stirn kraulen, so, also das fanden die ganz schön. Und die waren halt erstmal sehr, sehr aufgeregt, wenn man hier reinkommt, weil die dann erstmal denken, es gibt sofort was zu fressen. Und die sind halt schon scharf aufs grüne Gras, wie der Bauer sagte. Und das merkt man denen schon an, so eine gewisse Unruhe.
Dieser Stall, in dem ihr seid, das ist nicht irgendeiner. Ihr habt ja nicht wahllos geklopft und dann hat man euch die Tür geöffnet, oder? Warum wolltet ihr ausgerechnet in diesen Kuhstall?
Ja, wir sind auf dem Hof von Elisabeth Guist. Die hat uns hier gerade so ein bisschen auch schon den Hof gezeigt und... Ja, die bieten hier eben auch für die Leute, für die Touristen, die hier sind, ein Slow-Food-Erlebnis an. Also hier können sich Familien oder auch Touristen sonst anschauen, wie Milch produziert wird, wie die Milchprodukte, die Butter, der Joghurt gemacht wird, was also dahinter steckt.
Ich kann mir vorstellen, da mit der Bäuerin zu arbeiten, bei den Kühen zu sein und im Stall sich das anzuschauen, das ist nochmal eine ganz neue Erfahrung, auch was Milch eigentlich wirklich ist. Denn das ist ja nicht das, was wir in der Regel aus dem Kühlregal im Supermarkt holen, stimmt's?
Ja, genau darum geht es den Bauern hier auch, zu zeigen, wie die Produkte mit der Hand hergestellt werden. Und die sind hier schon auch sehr davon überzeugt, dass es für die Milch auch wichtig ist, dass sie genau so konsumiert wird und getrunken wird, wie sie da auch aus dem Euter rauskommt. Dass das halt einfach besser schmeckt und auch gesünder ist, wenn man das so ursprünglich genießt und nicht eben hochverarbeitet.
Genau, und Slow Food ist dann sozusagen nur ein neues Label für letztlich das, was schon aus alter Tradition immer so gemacht wurde, sagte die Bäuerin hier auch. Also letztlich Lebensmittel zu produzieren nah am Tier und nah am Menschen mit relativ geringen Herdenzahlen. Also hier sind es nur 13 Kühe und das reicht, um den Hof zu versorgen. Nicht um großen Reibach zu machen, aber eben um die Feriengäste und den Hof selbst zu versorgen. Und man schmeckt's. Die Milch ist wirklich eine ganz andere Nummer.
Die Kühe auf dem Hof von Familie Guist sind ungeduldig. Einige von ihnen durften heute schon raus auf die grüne Weide. Die anderen, die drin bleiben mussten, sind unzufrieden. Oder wie man als Kuh so sagt.
Und die merken natürlich schon, wenn der eine rauslässt und die einen bleiben da, das gefällt ihr natürlich nicht so.
Doch bald entlässt Landwirt Martin Guist alle Tiere in die Freiheit. Denn den Sommer verbringen sie auf der Alm, im Urlaub sozusagen, weil sie dort keine Milch mehr geben müssen.
Dann werden nicht mehr gemolken und dann haben wir dann quasi den ganzen Sommer da oben. Aber bis dahin, damit die Milch eben besser zurückgeht und schneller zurückgeht, ist es idealer, wenn man ihr eine Zeit dann weniger füttert.
Dass es drinnen weniger zu fressen gibt, hebt die Laune im Stall nicht gerade. Die Familie betreibt den Hof im Nebenerwerb, erklärt Elisabeth Guist. Denn von einem Dutzend Kühen alleine könne man nicht leben.
Wir wollen ein bisschen das Beispiel geben der Selbstversorgung wieder. Ja, also mein Idealbild von der Welt in 50, 100 Jahren vielleicht, dass die Leute auch in Stadtnähe wieder nicht nur Schrebergärten haben, sondern jeder irgendwie seine 5 Hühner und vielleicht eine Kuh oder vielleicht 2 Familien zusammen eine Kuh oder irgendwie, dass sie sich ein bisschen selber versorgen.
Ja, 2 Ziegen haben wir auch.
Sissi und Franz heißen die beiden und gucken hoheitlich über das Gatter.
So, jetzt gehen wir mal uns die Milch holen.
In einem metallenen Bottich lagert die Tagesproduktion, konstant gekühlt bei 2 bis 4 Grad.
Also eine Kuh pro Melkeinheit so 5 bis 7 Liter ungefähr. Also, und das ist eigentlich ohne Kraftfutter. Die kriegen Kraftfutter nur so, wie wir Menschen Schokolade essen sollen. Ja. Bitteschön.
Und die Milch?
Exzellent.
Die Milch, quasi frisch aus der Kuh, wird auch bei Slow Food Workshops ausgeschenkt. Seit einigen Jahren erklärt Elisabeth Guist dabei ihren Gästen, wie Milch zu Joghurt und Käse wird. Die Teilnehmer können sich am Ende einen Stoffbeutel mit Heu vollstopfen. Auch wir nehmen uns den Duft der Sommerwiese mit nach Hause.
Eigentlich bin ich darauf aufmerksam geworden, weil ich mir gedacht habe, eigentlich das, was wir so machen, ist Slow Food. Ich möchte einfach diese Philosophie oder diese Werte nach außen tragen und dass Menschen erkennen, dass ein Lebensmittel, was auch den Körper gesund nähren soll, eine gewisse Zeit braucht zum Produzieren und einen gewissen Weg hat und von Hand, von Menschenhand gefertigt ist und einfach auch aus eben bei uns, aus dem Zusammenwirken Mensch und Tier entsteht.
Als Gegenbewegung zum Fast Food wurde Slow Food 1989 gegründet. Der Italiener Carlo Petrini war der Initiator, nachdem an der Piazza Navona im Zentrum Roms ein McDonald's aufgemacht hatte. Im Mai verstarb Petrini, aber seine Kunde trägt Herwig Ertel in Kötschach, dem Hauptort des Geiltals, weiterhin sehr engagiert vor.
Aber der Carlo Petrini hat gesagt, jeder hat das Recht auf ein gutes Lebensmittel.
Ertel ist besser bekannt als Edelgreisler. In seinem Geschäft verkauft er handverlesene Öle, Käsesorten, Wurst, Schinken, Weine und sonstige kulinarische Highlights aus dem Alpe-Adria-Raum.
Slow Food ist für mich die größte Friedensdemonstration der Welt, weil jeder bemüht sich, ein gut, sauber und fair produziertes Lebensmittel zu produzieren und teilt es dann mit dem anderen. Teilt aber bei uns in der Slow Food Travel Destination nicht nur das Lebensmittel, sondern auch das Wissen.
Reden, das kann der Edelgreisler. Über Essen, Kochen, gute Produkte und sich selbst. Auf überdimensionalen Plakaten vor und in seinem Geschäft sieht man die Hersteller von Wein, Käse, Wurst und immer wieder auch Ertel selbst, meist etwas größer als die anderen.
Sehr lustig finde ich Nummer 1, sie selbst.
Ja, das hat nichts mit falscher Bescheidenheit. Falsche Bescheidenheit darf es ja nicht geben. Tue Gutes und rede darüber, es nutzt ja nichts.
Er ist ein absoluter Vorreiter, muss man sagen. Und er hat auch einfach den Mut und die Schneid, egal was die anderen sagen, weil das ist gerade vor 10 Jahren noch ziemlich belächelt worden. Nicht? Und er präsentiert sich ja so. Und ich bin froh, dass da einer so vorausgeht.
Ertels Mission, das Gute aus der Region bewahren oder wie er das Geiltal und das Lesachtal nennt, das köstlichste Eck Kärntens.
Heute durch die ganzen Supermärkte sind ja die kleinen Individualisten gestorben. Die sind weg. Jetzt müssen die Leute, wenn sie in den Supermarkt gehen, alle das gleiche kaufen und das gleiche essen. Und die Vielfalt stirbt. Und das ist ja das Schwierigste, was es, oder das Gefährlichste, was es gibt. Die Vielfalt stirbt, weil der kleine Produzent sagt, ja, jetzt komme ich nicht mehr aus. Das ist der Sinn der Slowfood-Ideologie, dass man das aufrechterhaltet, nämlich die Vielfalt.
Beim Edelgreisler stehen die lokalen und allenfalls regionalen Produzenten im Mittelpunkt. Und auch wenn seine Frau, Marianne Daberer, selbst Chefin von Slow Travel, in dem Hotel ihrer Familie ein sehr konsequentes Bio-Konzept verfolgt, Ertel ist da eher undogmatisch unterwegs. Eine Bio-Zertifizierung benötigen die Produzenten aus seiner Sicht nicht, um ein qualitativ hochwertiges Lebensmittel anzubieten.
Meine Auszeichnung ist anders. Aber ich sage Bio, bin in Ordnung ist noch viel wichtiger. Weil wenn du von deinem Nachbarn sagen kannst, der ist bio, bist in Ordnung, dann zeichnest du ihn mit deinem Vertrauen aus. Und dann schicke ich meine Freunde auch zum Nachbarn, weil er gut ist.
Und dann bittet Ertl zur Verkostung.
So, und jetzt lasse ich euch die besten Käse kosten aus dem Alpen-Adria-Raum.
Zunächst gibt es einen besonderen Ziegenkäse von einer Bäuerin aus dem Gailtal.
Die hat 30 Ziegen, die hat im Schnitt bei Höchstleistung 3 Kilo Käse am Tag. Das heißt, da kostet ein Kilo 109 Euro. Leicht erklärt, 3 Kilo Käse am Tag. Dafür muss ich um 5 Uhr aufstehen in der Früh. Und ich bin der Einzige, der den Käse verkauft, weil 109 Euro ist viel Geld. Aber meine Kunden schätzen das, weil die schätzen nicht nur den Käse, sondern schätzen auch das, was die aufwendet, dass es den noch gibt. Und um das geht's.
Der Käse schmeckt. Ein besonderes Produkt zu einem besonders hohen Preis.
Und das ist jetzt der schwarze Schaf von der Eva Nuert aus Mittertrixen in Mittelkärnten. Das ist das Beste an Schafkäse, was es gibt, für mich.
In dieser Qualität gäbe es den Käse, natürlich, nur bei ihm zu kaufen. Und das liegt an einem kleinen Trick.
So reif wie der kriegst du nicht, weil der ist jetzt 4 Wochen abgelaufen. Deshalb, wenn du am frischen isst, dann ist der immer trocken, ist ein bisschen bitter. Der ist süßlich, der rinnt. Das ist eine andere Welt. Der Käse wird ja für das gemacht, nur die Leute wissen das nicht. Jetzt warten sie nicht so lange, bis der eigentlich schmeckt.
Auch das ist Slow Food. Ein Produkt so lange liegen zu lassen, bis es eigentlich abgelaufen ist. Erst dann ist es manchmal richtig gut.
Ihr habt viel erlebt in dieser Woche, viel gemacht. Zum Abschluss eine Woche Kärnten im Gailtal. Anna, Daniel, wie war's? Wie hat's euch gefallen?
Entschuldigung, wir mussten einmal kurz aus dem Regen.
Ach so, ich frage nochmal. Anna, Daniel, zum Abschluss eine Woche Kärnten im Gailtal. Wie war's? Was hat euch am besten gefallen?
Es ist so platt, wie man sagen kann, letztlich die Natur, diese Ruhe. Gestern auf dem Berggipfel zum Beispiel, ich habe einmal dann auch, dachte ich, nehme ein bisschen Atmo auf, wie wir Radioleute das ja immer machen wollen. Es war nichts zu hören. Eine Zeit lang nicht mal eine Vogelstimme, kein Wind. Es war einfach völlige Stille. Das ist ein Moment, der mir, glaube ich, lange in Erinnerung bleiben wird. Und ansonsten auf jeden Fall das gute Essen, das wir hier ja mehr als genug genossen haben, sei es frische Bauernmilch oder eben auch eine Küche, die wir quasi im Wald selbst gepflückt haben.
Ja, es ist wie so eine Fototapete, wenn man hier durch die Gegend guckt. Das sind einfach kleine Hütten und die schönen Berge. Und daran sieht man sich auch nie satt. Ich frage dann immer Leute, die hier wohnen, ob die dann irgendwann genug davon haben. Und die sagen eigentlich immer so, nee, ist auch so für uns schön, auch im Alltag.
Dieses besondere Tal, in dem man viel tun kann oder auch gar nichts und einfach nur den Ausblick genießen kann. Ich kann mir vorstellen, das lockt nicht nur euch, auch viele andere in die Gegend. Was ist euer Gefühl? Freut es die Menschen, die dort leben, oder ist es schon ein bisschen viel geworden?
Also die Leute, die wir gefragt haben, die haben eigentlich immer gesagt, nee, das kann schon noch mehr werden. Also es ist tatsächlich nicht viel los. Das verläuft sich halt hier in den Tälern. Ne? Es ist halt nicht wirklich Massentourismus. Und ich glaube, die Leute hätten sogar gern noch ein bisschen mehr. War so mein Eindruck.
Ja, ganz kurios, manche sagen auch, ja, was gibt's denn hier? Hier gibt's ja nichts. Aber genau dieses Nichts ist ja eigentlich der Witz. Das könnte noch größer vermarktet werden, weil es so schön ist, dieses Nichts.
Wobei ich schon auch den Eindruck habe, ein bisschen was gibt's ja schon. Ne? Man kann hier also durchaus den einen oder anderen Workshop eben zum Slow Food machen und lernen, wie man Kärntner Nudeln krendelt, heißt es, glaube ich. Und kann sich hier auch schon ein bisschen was angucken. Und die Kinder brauchen auch nicht mehr als hier einen Fluss mit ein paar Steinen, mit denen sie spielen können. Oder im Wald kann man ja auch aus vielen Sachen was bauen. Also so gesehen gibt's eigentlich schon eine Menge.
Für euch steht die Rückfahrt an und das sind ja ein paar Stündchen mit der Bahn nach Hamburg, stimmt's? Wie ist euer Gefühl? Vorfreude oder doch eher so, naja?
Es sind 18 bis 19 Stunden von Tür zu Tür und natürlich wieder mit Nachtzug. Auf den ist meine Vorfreude begrenzt, da die Betten dort ja für meine Größe nicht lang genug sind. Natürlich freue ich mich aber auch auf zu Hause, auf das normale Familienleben wieder. Aber es braucht immer eine gewisse Zeit, bis man quasi aus dem Nichtstun wieder in den Alltag überkommt. Geht mir jedenfalls so.
Ich finde es ganz gut, dass man ein bisschen Bahnfahrt vor sich hat und sich schon mal so ein bisschen mental vorbereiten auf den Alltag zu Hause. Insofern gefällt mir das eigentlich ganz gut, dass man da noch so einen kleinen Puffer dazwischen hat.
Musik.
Tja, was für ein Erlebnis. Langsam essen, langsam zurückreisen, langsam zurück in den Alltag kommen. Alles richtig gemacht. Anna Maron und Daniel Sprenger, danke euch.
Gerne.
Mach's gut.
Und ganz langsam mache ich mir Gedanken, wann ich im Nachtzug Richtung Galtal sitze. Das war zwischen Hamburg und Haiti. Wenn ihr jetzt so richtig Spaß am Landleben gefunden habt, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Urlaub auf dem Bauernhof ist toll, aber wie machen Bäuerinnen und Bauern eigentlich Urlaub? Denn die Kühe wollen ja trotzdem gemolken, die Ferkel gefüttert und die Felder bearbeitet werden. Genau darum geht's in der aktuellen Folge des NDR Landwirtschaftspodcast 63 Hektar. Urlaub auf dem Bauernhof, wenn Landwirte auch mal weg wollen. In 63 Hektar bekommt ihr auch sonst ganz viele Einblicke in die Landwirtschaft und in die Leben der Menschen dahinter. Hört mal rein, findet ihr auch in ARD Sounds. Tja, und genau da gibt's auch uns in ARD Sounds zwischen Hamburg und Haiti. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt's gerne weiter, abonniert uns und wenn ihr mögt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Wie fandet ihr es? Wo soll's als nächstes hingehen? Einfach eine Mail an haiti@ndr.de. Das war zwischen Hamburg und Haiti. Danke fürs Zuhören, sagen Christine Dreier, Konrad Winkler und ich, Philipp Abresch.
Ein Podcast von NDR Info.